Austrian Roadmap 2050. Die Plattform für Mobilität und Infrastruktur.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer der Austrian Roadmap 2050. Das heutige Thema: IT im Wandel, People Business statt Hardware an. Ich habe jetzt absichtlich Wandel und nicht Change gesagt. Wir leben ja ohnehin in einer Branche, wo kaum mehr ein deutsches Wort zu finden ist. Ich bin heute hier in der ICS-Zentrale in Salzburg und wir sprechen mit dem Spardirektor Andreas Kranerbittel über die verschiedenen Dinge, die gerade die IT-Infrastruktur bewegen. Schauen wir zurück. Früher haben wir uns mit diesen riesigen Kasteln irgendwo als Menschen arrangieren müssen. Heute ist es so, dass eigentlich die Hardware, die Software den Menschen dient und bei Spar geht es ganz entschieden um Menschen, um sehr, sehr viele Menschen. Ich habe mir jetzt angeschaut, wir reden von rund 93.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hinter der Theke, also Menschen, die für sie in der täglichen Nahversorgung im Einsatz sind. Also wir kratzen bald an die 100.000 Mitarbeiterinnen bei Spar und wir reden von Millionen Menschen, die in 8 Ländern, die von der ICS serviciert werden, täglich einkaufen gehen. Herzlich willkommen, Andreas Kranerbittel, beim Podcast der Austrian Roadmap. Stellen Sie sich kurz vor für alle, die den ersten mit Ihnen noch nicht gehört haben, und stellen Sie kurz einmal die ICS vor.
Ja, zuallererst Dankeschön, dass wir wieder zusammenkommen können. Ich denke, diese Podcasts kommen, denke ich, sehr gut an. Also ich habe gerade vom letzten extrem gutes Feedback bekommen. Warum? Weil wir eben nicht nur über IT-Infrastruktur reden, sondern genau um diese Themen, wozu wir diese Infrastruktur letztendlich auch nutzen, letztendlich eben diese Millionen Kunden jeden Tag mit den besten Produkten zu versorgen. Und mit den besten Produkten zu versorgen heißt also auch, die Dinge zum Kunden zu bringen. Und dafür, denke ich, haben wir in den letzten Jahren viel investiert in IT-Infrastruktur, aber auch in, sage ich mal, Lösungen, Applikationen, Intelligenz und selbstverständlich auch in die Menschen, die das Ganze entwickeln und dann so zum Einsatz bringen, dass es tatsächlich beim Kunden ankommt. Ja, die Spar ICS ist seit 2010 die internationale IT-Einheit oder IT-Unit der Spar. Wir haben uns seinerzeit so zusammengeschlossen, dass wir hier auch die Gesamtverantwortung für mehr oder weniger alle IT-Belange im Konzern haben, für alle Länder. Das ist heute nicht selbstverständlich, dass das in einer Unit zusammengefasst ist oder dass eine Unit die Gesamtverantwortung hat. Wir haben uns entschlossen, das zu tun. Ich denke, dass wir auch das sehr gut umgesetzt haben. Und gerade jetzt, wo wir sehen, dass Digitalisierung nicht nur in aller Munde ist, sondern in allen Projekten und allen Weiterentwicklungen der Spar, sehen wir, dass das auch die richtige Entscheidung ist. Hinter dieser ICS stehen mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile in 5 Ländern. Das heißt, wir sind sehr, sehr international aktiv und etwas, auf das ich auch sehr stolz bin, ist, dass wir tatsächlich Expertinnen und Experten für die IT in allen Ländern bereitstellen. Das heißt, wir sind schon lange weg, dass wir nur in der Hauptzentrale in Salzburg unser Know-how haben, sondern wir suchen die besten Leute in allen Ländern, wo wir tätig sind, beziehungsweise wo wir die Möglichkeiten haben, auch die Menschen sozusagen für uns zu gewinnen und auch anzustellen und in die Projekte zu bringen.
Ich habe mir da in Ihrem Büro oder in diesem Besprechungszimmer, sehe ich an der Wand eine Gratulation zu 40 Jahren bei Spar im Konzern, die Sie da hängen haben, trotz Ihres jugendlichen Auftretens und Ihres Up-to-Date-Wissens. Gehen wir gleich zum Titel. Warum wird die IT eigentlich immer mehr zum People-Business? Ja? Warum haben wir uns diesen Titel ausgesucht? Spüren Sie das auch? Ich wollte mit diesen 40 Jahren auch darauf hingehen, dass Sie ja wahrscheinlich schon vom Bill Gates weg, von der Garage weg, irgendwo mit der IT begonnen haben. Machen Sie da so einen kleinen Bogen von damals bis heute?
Sie haben das in der Einleitung schon ein bisschen skizziert oder angesprochen, oder Sie haben über Verantwortung für IT-Infrastruktur. Und tatsächlich war es so, in der früheren Zeit, als ich begonnen habe, 1982, oder, ist es darum gegangen, irgendwelche Geräte zu bedienen, irgendwelche Magnetbänder auszutauschen oder zu bestücken. Und man war also sehr, sehr, sehr eng eigentlich bei den, sage ich, bei der Hardware. Irgendwann ist diese Hardware in die Keller verschwunden und man hat da eigentlich gar nicht mehr die Notwendigkeit, die Hardware zu sehen oder mit der Hardware letztendlich zu arbeiten, oder? Und ich denke auch noch in den 90er Jahren war der Schwerpunkt der IT, da ist es darum gegangen, keine Ahnung, wie viel Megahertz hat eine CPU, wie viel Speicherkapazität hat eine Festplatte. Ich glaube, wir haben sogar darüber geredet, wie schnell sich die Festplatte in einer Sekunde rundherum dreht und, und. Aber ich denke so mit der ganzen Weiterentwicklung der digitalen Lösungen und ich denke gerade auch, wenn wir uns die letzten 10 Jahre anschauen, wo ja irgendwo doch diese digitale Transformation begonnen hat, hat zumindest die IT bei Spar, und ich glaube, auf das möchte ich mich auch konzentrieren, schon eine große Entwicklung gemacht, nämlich in der Richtung, dass man eben von der reinen Technik weggeht und viel stärker sich eigentlich, ich sage mal, um das Business oder um die Fachbereiche kümmert. Und das ist ja gerade im Retail-Umfeld ein unglaublich breites Spektrum. Also sagen wir immer von der Bankomatkasse bis zum Roboter in den Lagerhäusern, aber auch eine entsprechende Tiefe. Also wenn ich gerade jetzt auch bei mir an die Wand schaue, da hängt ein Plakat von der Spar-App, wo wir sagen, auch hier eine unglaubliche Implementierungstiefe, um eben genau diesen, sage ich mal, diese tolle Lösung den Kunden anzubieten. Dann wandelt sich sozusagen auch das Denken und die Aufgabe der IT stärker in Richtung in Fachbereich, in Lösungen oder wie wir sagen, in Richtung Business. Und bei Spar haben wir, denke ich, die tolle Möglichkeit, in einem super innovativen Unternehmen international hier auch mit der IT diesen Weg zu gehen, sozusagen ganz nah in die Fachbereiche zu gehen, zu verstehen, was dort gebraucht wird, dass wir die richtigen Lösungen dort bauen, dass man das auch, also die Leute, die Technologie verstehen, auch verstehen, warum braucht das Business jetzt genau das. Und darum ist es einfach so immer mehr wichtiger, oder dass wir einerseits diesen Brückenschlag zum Business haben. Dafür brauche ich Menschen, die gut kommunizieren können, die gut verstehen, was drüben los ist, die auch verstehen, was Retail bedeutet und was Spar bedeutet. Und jetzt habe ich schon gesagt, drüben, oder das sollte eigentlich gar nicht so gesagt werden, sondern im Wesentlichen sollte man extrem verzahnt gemeinsam diese Lösungen erarbeiten. Und darum denke ich, sind für uns als Unternehmens-IT im Retail einfach die Menschen, die die Lösungen bauen, die das Business verstehen, die sich auch gemeinsam mit dem Business weiterentwickeln, auch dieses ganze Digitalisierungsthema, das ja super komplex ist und jeden Tag ja mit neuen Facetten, ich glaube, wir reden heute noch über das eine oder andere, ja immer wieder stärker wächst, dass wir hier einfach Leute haben, die das verstehen, umsetzen können und auf die sich dann, denke ich, auch unsere Unternehmensführung verlassen kann, dass wir hier das Richtige machen.
Sie haben es vorher genannt, wer als medienkonsumierender Mensch in Österreich lebt, kommt eigentlich an Spar nicht vorbei. Wir feiern auch gerade Happy Birthday. Wie schaut es jetzt aus nach einem Jahr Spar-App? Da wird sich sicher zusammengesetzt haben, evaluiert haben, nach hinten und nach vorne geschaut haben. Vielleicht ein, zwei Sätze dazu.
Naja, das App ist ja heute kein Produkt, das wir sozusagen geschaffen haben und dann war es das. Wir beobachten seit dem Start oder auch vor dem Start natürlich auch, wie die Konsumenten oder die User darauf reagieren. Wir schauen uns genau ein bisschen an, oder wann wird die App genutzt, wie wird sie genutzt, und dementsprechend entwickeln wir sie weiter. Ein kleines Detail, mir hat, glaube ich, vor ein Dreivierteljahr ein Kollege angesprochen oder ein Kunde angesprochen, dass er den Kassenbon nicht gescheit lesen kann, weil er einfach eine Sehbehinderung hat, und es war einfach super, diesen Kassenbon zu vergrößern. Wir haben das dann umgesetzt, ich glaube 4 Wochen später ist er zur Verfügung gestanden. Das heißt, wir arbeiten permanent dran, das ganze Ding, das ja in seiner Einfachheit eigentlich begeistert, oder trotzdem zu verbessern und mit dem Kunden sozusagen auch Dinge umzusetzen, die den Kunden, unserem POS einfach weiterhilft. Natürlich haben wir auch Pläne, wie es damit weitergeht, oder es gibt andere Sparländer, wo wir möglicherweise mit dem System starten werden. Und natürlich gibt es auch unterschiedliche Anforderungen, die wir entsprechend planen und natürlich auch weiterentwickeln. Aber immer unter den Gegebenheiten, und das denke ich, war das Erfolgsrezept der App, ist einfach super einfach. Oder jeder hat gesagt, okay, das lade mal runter und starte es und kann damit arbeiten, kann es nutzen und habe eigentlich extreme Vorteile. Und ich denke, hier diesen Balanceakt zu schaffen, oder einerseits wirklich super easy und ein super Einkaufserlebnis zu schaffen, wo der Kunde bei jedem Einkauf eigentlich mitbekommt, dass er jetzt irgendwo einen Vorteil dadurch hat, oder? Und auf der anderen Seite natürlich die Funktionalität weiterzuentwickeln, das ist, denke ich, das, was wir sehr sorgfältig planen und umsetzen. Aber die Reise ist noch lange nicht zu Ende.
Ich bin heute hier eingetroffen und man merkt hier in der Bichelfeldstraße in Salzburg, es ist schon eine sehr IT-ige Umgebung. Ja. Also man kommt hier ruhig an, man sieht auf die Berge, also eine tolle Arbeitsatmosphäre, die Menschen lächeln einen an beim Hineingehen. Es gibt draußen Sitze, drinnen Sitze, kleine Workcenter, Dinge, die ich noch nie gesehen habe, so Einzelkabinen. Und das Wort wie, also wir, kommt irrsinnig oft vor in den Wandmalereien and so on. Ja. Jetzt kommt in dieses wir in Kürze östlich von hier in Wien eine neue ICS-Mannschaft dazu im Austria Campus im Nordbahnhofviertel. Ich bin am Freitag schon dort vorbeigeschlendert. Warum haben Sie dort in Wien eine solche Station aufgemacht und wie nehmen das die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wahrscheinlich jetzt schon dort sind, an?
Also Punkt 1, wir haben uns vor ein paar Jahren, und das war sicher diese sozusagen Corona-Zeit, wo wir verstanden haben, dass wir es gut schaffen, Mitarbeiter dort einzusetzen für unsere konzernalen Projekte, unabhängig davon, wo sie eigentlich lokalisiert sind. Also wir haben einfach, und das habe ich sicher auch vorangetrieben, konsequent gesagt, es ist uns wirklich egal, wo die Leute sitzen. Wichtig ist, dass wir die besten Leute haben und einerseits mit den Technologien, die wir haben und andererseits auch mit der Kultur, die wir haben, schaffen wir es, dass wir heute, keine Ahnung, einen Experten oder eine Expertin in Italien sitzen haben, die auf einem SAP-Projekt arbeitet, das vielleicht für Ungarn oder für Österreich da ist. Diese Strategie hat sich gerade in der Zeit, wo ja War for Talents und so weiter ist, wirklich gut durchgesetzt und wir haben also gesehen, dass wir gerade mit dem breiten Angebot an Jobs, die wir haben, also ich sage einmal vom IT-Einkäufer, Controller, Software-Engineer, Helpdesk-Agent, Projektmanager und. Also ich glaube, ich könnte ungefähr 50 Jobprofile aufziehen, die wir in der ICS sozusagen auch besetzen und besetzen können. Haben wir gesehen, dass wir mit Standorten, die außerhalb Salzburg sind, eigentlich sehr erfolgreich sind. Wir haben ein Standort in der Nähe von Villach eröffnet, wo wir ganz überrascht waren oder wie schnell sozusagen dort eigentlich die Platzkapazitäten am Limit waren, weil wir dort gesehen haben, gerade durch dieses große Angebot an Jobs, dass wir da sehr attraktiv sind oder für Leute, die also in der Umgebung in Kärnten arbeiten und wir haben auch ein bisschen in Richtung Slowenien und Italien adressiert. Das hat auch dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, naja, Wien ist Wien und Wien ist letztendlich die mit Abstand größte Stadt oder das Zentrum in Österreich und wir haben dann ein Office in Meidling beim Interspar eröffnet vor ja, ist auch gut 2 Jahren mit einer Kapazität von rund 40 Mitarbeitern. Und dort ist dann eigentlich das Gleiche passiert. Das heißt, wir haben gesehen, dass wir dort die Jobs relativ schnell besetzen konnten, haben seit einem Jahr die Situation, dass wir also keinen Platz mehr für weitere Leute haben und sehen gerade jetzt auch, und ich glaube, das ist auch ein Ergebnis unserer ganz tollen Employer-Branding-Initiativen, wo wir die ICS nach außen einfach gut darstellen, dass wir hier einen sehr guten Zulauf haben. Ich sage jetzt einmal, von 5 Bewerbern sind 2 irgendwo aus Wien. Also wir sehen auch, dass ein Kollege in Wien offensichtlich unter Anführungszeichen mobiler ist, also ob der jetzt im 7. oder im 9. Bezirk oder im 20. Bezirk arbeiten, ist für einen Wiener vielleicht nicht so dramatisch, als wie wenn jemand aus Innsbruck kommt, der in Salzburg arbeiten soll. Also wir sehen dort einfach, dass uns das sehr, sehr entgegenkommt und offensichtlich oder ganz offensichtlich, oder, konnten wir die Attraktivität der ICS und der Spar in dem letzten Jahr noch einmal deutlich heben. Meiner Meinung nach aus 2 Gründen oder aus mehreren Gründen, aber in jedem Fall denke ich Spar als solider, sicherer Arbeitgeber, innovativ, international, mit einem breiten, sage ich mal, fachlichen Angebot, wo ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die sagen, okay, in einem Unternehmen, das letztendlich, sage ich mal, für das Wohl der Gesellschaft arbeitet, sich um eine gute Ernährung kümmert, da arbeite ich gern, weil ich ungefähr weiß, wozu ich arbeite und was irgendwann vorne rauskommt. Auf der anderen Seite haben wir auch versucht, Technologie zu adressieren. Es gibt eine andere Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen sie, sagen sie mal, salopp, egal ist, bei welcher Firma das arbeiten, aber sie wollen eben mit Technologien arbeiten. Aktuell brauchen wir nicht drüber reden, über künstliche Intelligenz oder solche Dinge. Und auch hier haben wir versucht, unser Angebot nach außen zu bringen, weil wir ja, denke ich, als sehr innovatives Unternehmen auch technologisch, sage ich mal, etliches auf der Laufbahn haben. Und das hat in Wien super eingeschlagen und jetzt haben wir einfach, sage ich mal, eine Expansion gesucht. Und da war es uns einfach wichtig, dass wir schon einen Standort haben, der ja repräsentativ ist. Oder wenn die Spar und die Spar ICS nach Wien geht, dann wollen wir auch eine Location haben, die dementsprechend ausgestattet ist und wo wir auch diese Attraktivität, die sie ja hier, auch hier am Standort, kurz skizziert haben, auch nach Wien bringen. Und da ist uns dieser aktuelle Standort dann sozusagen ins Auge gekommen und wir konnten unser Management überzeugen, dass das für uns richtig ist. Ist keine Selbstverständlichkeit, dass man als IT- oder als EDV-Einheit so einen Standort bekommt. Darum bin ich extrem happy drüber, weil er super attraktiv für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Aber natürlich die Spar ICS in Wien jetzt auch darstellt. Also ich war gerade letzte Woche dort und ich sage Ihnen das ganz ehrlich, ich war extrem stolz, wenn du da durch diesen Campus gehst ja, und dann ist heute Spar ICS-Logo neben anderen prominenten Firmen. Also da war ich schon ein bisschen ja, den Tränen nahe, muss man sagen, vor Rührung, weil es einfach wirklich toll ist, was wir da haben. Und wenn ich da gerade in den 6. Stock schaue, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, so die Skyline von Wien, die tolle Ausstattung des Standortes, also ich denke, die Einrichtung oder so, wie wir das gestaltet haben, ist so, wie man heute einfach ein super modernes, sage ich mal, Arbeitsumgebung haben möchte. Und auch das ist uns sehr, sehr gut gelungen.
Ja, Sie haben die Büchse der Pandora aufgemacht. Sie haben gesagt, da braucht man nicht drüber reden, wir müssen natürlich drüber reden, wenn der Spar-ICS-Chef in einem Interview zur Verfügung steht, KI. Das ist jetzt die Geschichte, die nächste Frage, das nächste Thema. Inwieweit ist jetzt die künstliche Intelligenz für, und wir bleiben bei Spar, und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon ein vernünftiger Co-Pilot?
Also wir haben mit künstlicher Intelligenz vor circa 3 Jahren im Bereich Obst, Gemüse, 3 Tage Frische wirklich sehr erfolgreich arbeiten können. Das war der erste Einsatz von künstlichen Intelligenz-Tools oder Technologien, die wir verwendet haben, um einerseits die Bedarfe der Konsumenten vorherzusehen und andererseits auch die Potenziale der Lieferanten, das heißt letztendlich der Bauern, wo ja das Obstgemüse wächst und das kann ich schlecht steuern, also das ist wetterabhängig etc. Das heißt, wir haben eigentlich aus beiden Perspektiven hier Dinge, die wir gut einschätzen müssen. Hier waren wir letztendlich sehr, sehr erfolgreich, konnten das ganze Thema wirklich am Boden bringen, somit auch beweisen, dass wir diese Technologie auch hochintelligent einsetzen können und damit oder daraus auch einen Vorteil fürs Unternehmen haben. Und neben vielen anderen Maßnahmen, die wir gesetzt haben, um konkret also das Obstgemüse einerseits frische zum Konsumenten zu bekommen, andererseits aber natürlich auch das Thema Verderb viel besser in den Griff zu kommen, Stichwort Nachhaltigkeit, Stichwort Lebensmittelverschwendung, gab es unzählige Maßnahmen. Eine davon war auch das und hier können wir sicher einen gewissen Prozentwert ansetzen, wo man sagen können, hier hat dann KI beigetragen, auch Lebensmittel, sage ich mal, zielgerichteter einzusetzen und letztendlich weniger zu verschwenden. Das war das Thema. Vor circa 1,5 Jahren haben wir dann begonnen, das ganze Thema Generative AI anzuschauen, also wirklich diese ganz neuen Technologien, was jeder kennt von ChatGPT etc. Ja. Mit dem haben wir uns auseinandergesetzt und auch hier versucht, das richtig einzuschätzen, was in dem Umfeld ja nicht ganz einfach ist. Ich meine, jeden Tag kommt irgendwas anderes daher und gibt es andere Hypes oder auch Rückschläge. Mittlerweile sind wir so, dass wir einerseits in der ICS ein eigenes Team, das heißt, wir haben ein Gen AI Lab, das ist ein interdisziplinäres Team, das sich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Das heißt, den Markt beobachtet, schaut, wie die Entwicklungen ausschauen, andererseits aber auch natürlich zu verstehen, wo können wir das im Unternehmen entsprechend einsetzen. Wir haben mittlerweile auch eine so eine strategische Tool-Landkarte, wo wir sagen, welche Einsatzbereiche gibt es und welche Tools, Technologien, Programme stellen wir zur Verfügung. Es hat jeder Mitarbeiter bei Spar sozusagen mehr oder weniger Zugriff auf ChatGPT über Microsoft, wo sie sagt, okay, ich kann da irgendwas prompten und. Aber die weiteren Themen oder die weiteren Produkte setzen wir schon sehr zielorientiert ein, ganz intensiv aus meiner Sicht im Bereich Marketing. Da reden wir über Bildgenerierung, Videogenerierung, Musikgenerierung etc., wo wir sehen, dass uns die Technologie unglaublich viel Zeit und letztendlich auch Geld spart. Also ich bin sehr stolz auf einen Werbespot in Slowenien, der ausschließlich mit KI entwickelt worden ist, wo praktisch keine einzige Kamera und kein einziger Dreh irgendwo draußen war und der super futuristisch und cool ausschaut, also mit sehr viel Natur und Lebensmittel. Und so geht das Ganze weiter, dass wir auch versuchen, in anderen Bereichen mit diesen Technologien ja, zu unterstützen. Wir sehen halt auch, dass es oft Fragestellungen gibt, so unter dem Motto, ja, wie schaffen wir das? Und das werden wir nicht schaffen. Und vielleicht kann uns die KI helfen. Und da sind wir in vielen Bereichen unterwegs, gerade dort, wo große, unstrukturierte Datenmengen unterwegs sind. Also, dass wir die entsprechend bearbeiten, sortieren, zusammen verknüpfen oder auch löschen, wenn wir sagen, ja, die braucht man nicht mehr. Aber in dem Umfeld sind wir sehr, sehr aktiv und haben auch wirklich Expertenteams hier, aber auch gut vernetzt mit anderen Retailern, weil es hier, glaube ich, auch wichtig ist, sich permanent auszutauschen und auch ein bisschen abzuschätzen, welche Produkte am Markt nachhaltig sinnvoll sind oder nicht, beziehungsweise sehen wir halt auch hier wieder, oder dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, die richtigen Menschen zu haben, die mit diesen Tools arbeiten und diese Tools dann auch zum Vorteil des Unternehmens, der Prozesse, der Mitarbeiter entsprechend einzusetzen.
Gehen wir jetzt einmal zu den unsichtbaren Dingen, weil wenn ich jetzt in einen Markt hineingehe, als einer der vielen Millionen Sparkunden und Kundinnen, sehe ich in erster Linie Fleisch, Ketchup, wir sind noch immer in der Grillsaison, wenn man aufs Wetter draußen schaut, Wein, whatever, ich sehe die Ware. Was sich alles im Background abspielt, sehe ich nicht. Es kann dem Kunden auch egal sein, Hauptsache die Kasse funktioniert und Hauptsache meine eigene Kasse funktioniert und ich habe genug Geld für meinen Einkauf. Aber wie auch immer, was vieles sieht der Konsument nicht. Was ist aus Ihrer Sicht hier im Augenblick die größte verborgene oder die größten verborgenen Innovationen in der IT zum Wohle jetzt des Kunden?
Ja, also erstens freut es mich sehr, dass Sie, wenn Sie einen Sparmarkt betreten, dass Sie wirklich unsere tollen Produkte sehen und die Technologie, die es auch gibt und die man auch sehen könnte, wenn man wollte, auch sehen könnte. Aber muss gar nicht sein, weil ich glaube, das Produkt steht in jedem Fall im Vordergrund und natürlich auch die ganz tollen Leute, die draußen in den Filialen dafür arbeiten, dass Sie das auch top präsentiert bekommen oder top serviert bekommen. Ein bisschen was sieht man schon, wenn man immer mehr reingeht. Also wenn Sie in einen Sparmarkt reingehen, sehen Sie mal irgendeinen Monitor, wo der Marktleiter drauf ist, also wo die Verantwortlichen des Unternehmens, der Filiale drauf sind, wo Sie vielleicht auch die eine oder andere nützliche Information finden, wenn Sie den Markt betreten. Wenn Sie Glück haben, steht sogar ein Bankomat im Foyer. Das heißt, das ist auch etwas, was wir in der IT letztendlich auch betreiben. Wenn Sie in einen super modernen Markt gehen, jetzt sehen Sie vielleicht dann auch die Preisauszeichnung auf elektronischen Regaletiketten und wahrscheinlich auch diese Monitore, die Sie immer wieder darauf aufmerksam machen, welche tollen Produkte wir haben oder hätten, falls Sie sie nicht live gesehen haben. Ein bisschen was auch zu den Wagen und zu den Kassen, die da draußen sind. Also das ist ja auch alles in der Verantwortung der IT und ist auch eine gewisse Technologie. Aber Sie haben hundertprozentig recht. Der Kunde sieht eigentlich wahrscheinlich 90% der Technologie, die wir nutzen, nicht wirklich. Die sieht aber erstens der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter haben bei uns schon, und ich glaube, hier sind wir auch Pioniere, sie haben seit zig Jahren mobile Geräte, also so Handhelds, mit denen sie bestellen, mit denen sie Inventuren machen, mit denen sie sich Informationen zu den Produkten abholen können. Wir haben seit Jahren ein Wireless LAN in den Filialen für die Mitarbeiter. Das heißt, dass der Mitarbeiter auch wirklich im gesamten Gebäude, aber auch außerhalb bequem mobil arbeiten kann. Das stellen wir auch den Kunden zur Verfügung, also mit einem Kunden-WLAN zum Beispiel. Wenn wir dann weiter in den Hintergrund schauen, haben wir im Marktleiterbüro natürlich etliches an Funktionalität. Dort wird also nicht nur Verwaltung gemacht, wie, ich weiß nicht, Zeitabrechnungen oder Mitarbeiterplanung etc., sondern auch das ganze Thema Bestellung konsolidieren, Warenübernahme, ganz wichtig Mitarbeiterkommunikation. Ich glaube, wir sind gerade was die Mitarbeiterkommunikation betrifft auch ganz, ganz, ganz vorne. Wir haben seit Jahren diese Mitarbeiterscreens in den Pausenräumen der Filialen, wo auf großen interaktiven Bildschirmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach Informationen abrufen können, was ganz wichtig ist. Also aktuelle Informationen zum Tag, was ist heute gerade wichtig, welche Promotions gibt es etc. etc. Und auch sehr interaktiv, weil, oder dadurch, dass wir sehr viel Teilzeitkräfte haben, ist es ja nicht so, dass jeder Mitarbeiter um 8 Uhr kommt und um 18 Uhr das Haus verlässt, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen rollieren und dementsprechend flexibel müssen wir die Informationen zur Verfügung stellen. Gerade in der Lockdown-Zeit haben wir gesehen, dass gerade diese digitale Kommunikation, die wir sehr dynamisch gestalten können und wo wir den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin ganz schnell erreichen können, dass das also super wertvoll ist, auch eben auch über Trainings, die abgerufen werden können. Das ist jetzt einmal das Spektrum der Mitarbeiter draußen, wo wir jetzt auch versuchen, ein bisschen stärker reinzugehen, um wirklich jedem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, auf digitale Service zugreifen zu können. Da sind wir gerade ein bisschen dabei, wie wir das schaffen können. Wenn wir dann weiterschauen, oder was gerade jetzt das ganze Thema Belieferung betrifft, sind wir ja minutiös geplant. Schaut mal in unsere Auslieferungsläger, dort ist mittlerweile alles höchst automatisiert. Warum? Das ist auch eine Arbeitsumgebung, die, sage ich mal, nicht sehr komfortabel ist und auch da müssen wir also schauen, dass wir hier die Mitarbeiter stark unterstützen durch Automatisierung. Wir wollen nicht, dass ein Mitarbeiter im Lager am Tag, weiß nicht, 2 Tonnen hebt, sondern dass wir das entsprechend unterstützen. Auch hier haben wir unglaublich viele Technologien im Einsatz. Also sind es Roboter, die Ware verräumen, sind es Fördertechniken, die Ware durch das ganze Gebäude transportieren. Aber natürlich auch so Themen wie Bestellungen, Forecasting etc., Tourenplanungen der LKWs und so weiter. Da passiert also unglaublich viel und gerade in den letzten Jahren haben wir da auch sehr viel investiert, um alle unsere Produkte, die ja jeden Tag mehr werden und frischer werden sollen, wirklich zu den Filialen zu bringen. Also das glaubt man gar nicht, was da im Hintergrund los ist, oder? Und dann kann man weitergehen, geht es natürlich auch um die Digitalisierung des gesamten Sortiments. Der Kunde möchte ein Foto haben, der Kunde möchte eine genaue Beschreibung haben, was in den Produkten einfach drinnen ist etc. Also möchte erweiterte Informationen dazu haben. Und das spielt sich dort ab. Und wenn wir dann nochmal die Spar-App anstreifen, oder, dann ist das für den Kunden am POS eine relativ simple Geschichte. In Wirklichkeit laufen im Hintergrund Technikprozesse ab, die praktisch in Echtzeit ja diese ganzen Gutscheine und Rabattmarkerl und Benefit gemeinsam mit der Kasse umsetzen. Also ich sage es immer wieder, das ist aus meiner Sicht ein technologisches Meisterstück, das uns da gelungen ist. Das ist nur ein Abriss jetzt. Also könnt ihr noch eine Zeit weiterreden, aber das würde den Rahmen sprengen.
Ja, Sie müssen aber jetzt. Sie haben nämlich die nächste Büchse der Pandora geöffnet. Sie haben mich gefragt, Sie kennen vielleicht schon die elektronische Regaletikette. Nein, ich bin aus Hütteldorf. Ich kaufe dort in 2 Märkten ein, haben beide noch keine elektronischen Etiketten. Deswegen die Frage, wann kriege ich sie? Ganz wichtig. Und zweitens, was können die?
Naja, ich denke, das Thema ist ja bei uns seit Jahren präsent. Also mich begleitet es, glaube ich, seit 20 Jahren. Wir haben immer herumexperimentiert und letztendlich war es immer schon eine Preisfrage. Also so ein elektronisches Etikett kostet etwas, hält nicht ewig, oder? Und dann ist die Frage, was ist eigentlich der Nutzen dahinter? Wir haben 2015 das in der WU in Wien einmal pilotiert und haben dort eines gelernt, oder? Die Mitarbeiter geben das nicht mehr her. Also sobald ein Mitarbeiter draußen im Markt elektronische Regaletiketten hat und sozusagen diese sogenannte steckende Etiketten nicht mehr machen muss und gleichzeitig eine hundertprozentige Preissicherheit hat, nämlich dass der Preis, der am Etikett am Regal angezeigt wird, tatsächlich der Preis ist, der dann bei der Kasse am Kassenbund steht, was nicht immer der Fall sein muss, wenn man irgendwas übersehen wird. Die geben das einfach nicht mehr her, weil es einfach für sie eine unglaubliche Erleichterung ist und eine entsprechende Sicherheit und natürlich auch ein total modernes Image. Und gerade in den letzten Jahren hat sich dann natürlich einerseits haben sich die Einzelpreise der Etiketten reduziert, weil sie immer mehr in Massen gefertigt werden. Andererseits hat man den Nutzen immer stärker gesehen. Aber wir haben auch gelernt, dass man die Öffentlichkeit ein bisschen hinführen muss oder dass man nicht irgendwie das Gefühl entwickelt, dass die Spar da irgendwas komisch macht mit den Preisen, also dynamische Preise etc., sondern dass man das wirklich nur zum Besten der Kunden umsetzt. Und ich glaube, das ist uns jetzt sehr, sehr gut gelungen. Wir haben für heuer uns 300 Märkte vorgenommen in Österreich, die wir ausrollen möchten, das 200. Also wir haben uns für heuer 200 Märkte vorgenommen, die wir in Österreich ausrollen wollen, was uns etwas fordert. Also das hatten wir am Beginn des Jahres so auch nicht geplant, oder? Das heißt, unsere Mannschaften müssen das entsprechend umsetzen. Wir pilotieren es aber auch in Slowenien und Italien. Das heißt, auch in diesen Ländern setzen wir das Ganze ein und wir sind besonders stolz, dass wir als einer der ersten in Österreich oder der erste in Österreich auch ein vierfärbiges Etikett hat. Das heißt, weiß, schwarz, rot und gelb. Das ist also ein technologischer Vorsprung, den wir haben, aber auch wieder, wo wir einfach die Möglichkeit haben, den Kunden die Informationen besonders ja, bequem, aber auch offensichtlich bereit zu stellen. Und ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr auf dieser Welle weiterreiten werden und entsprechend den Rollout fortsetzen werden. Aktuell ist es ein bisschen so und möglicherweise ist das Hütteldorf-Problem. Wir brauchen dazu auch die entsprechenden Regale und Regalschienen, wo man das anbringen kann. Also das Ganze ist natürlich auch sehr platzoptimiert und das ist dann auch der Grund, warum man nicht jetzt einfach alle Filialen schnell ausstattet, sondern die, wo eben, ich sage einmal, die aktuellen Regalschienen oder Regale zur Verfügung stehen.
Wie gesagt, mir ist wichtig, in der Nähe muss einer sein.
Wir werden das mit Hütteldorf mitnehmen.
Wir haben jetzt eine schöne Reise gemacht hier am Campus in der Bichlfeldstraße, nämlich danke, dass Sie da auch mit uns zurückgeblickt haben. Sogar die Magnetbänder sind heute vorgekommen, der Watson, ChatGPT. Und das ist so im Augenblick der Status des Hypes in der IT. Auch das haben sie gut versucht zu erklären und zu beschreiben. Manches ist oft eben ein Hype, den man sich natürlich anschauen muss. Und jetzt so eine subsumierende Frage jetzt an die ICS, an den MINT-Mann Andreas Kranerbittel. Wie adaptiv muss denn eine ICS oder eine Company heute sein, die eben auf diese oft rasanten Veränderungen in der technologischen Landschaft entsprechend und marktüchtig reagieren kann?
Das ist eine schwere Antwort, weil ich sage, so adaptiv, wie wir aktuell innerhalb der Spar sind, der Spar ICS, würde ich meinen, das ist genau das Richtige. Wenn Sie mich jetzt fragen, was ist das Rezept dafür, dann sage ich, ja, unsere tägliche Arbeit. Nein, ich glaube schon, dass man sich entscheiden muss, als IT-Verantwortlicher, wo will man hin? Oder ich kann nicht sagen, ich bin für Technologie verantwortlich und das war's dann und diesen Job mache ich gut. Oder ich gehe rein und versuche herauszufinden, wo sich ein Unternehmen hinentwickeln kann und wo ich mit Technologie oder... Und es ist ja nicht nur Technologie, es geht um dieses Digitalisierungs-Know-how, um dieses Verständnis, wo kann ich sozusagen Technik, aber auch, ich sage auch Arbeitsmodelle oder umsetzen, um das Unternehmen weiterzubringen. Das heißt, aus meiner Sicht bin ich auch immer stärker auch der Berater für die Fachbereiche oder von mir aus auch das Management zu sagen, in welche Bereiche investieren wir denn eigentlich. Weil eines ist klar, zumindest bei Spar ICS und bei Spar ist es heute so, dass wir sehr, sehr viele Anforderungen aus den Fachbereichen, aus den Unternehmen für die IT haben, die wir aber alle gar nicht umsetzen können. Das heißt, unser Auftragsbuch ist ziemlich voll und ich würde sagen, dass wir ungefähr 70% von dem, was sozusagen drinnen steht, umsetzen können. Und darum ist es auch wichtig, adaptiv zu sein, aber auch zu verstehen, was sind jetzt wirklich die wichtigen und dringenden Dinge, die das Unternehmen braucht. Also viel, viel mehr gehen wir auch als IT auch rein, um diese Prioritäten auch verständlich zu machen und letztendlich Entscheidungen zu treffen, dass wir das Richtige machen. Wir sind auch immer mehr auch Berater der Unternehmensführung. Und dementsprechend adaptiv muss ich sein, weil ich ja dann genau das, was jetzt aus der IT erwartet wird oder von der oder gehofft wird, dass die IT das fürs Unternehmen lösen kann, dass ich das was mache, oder? Und wenn ich mich jetzt um Themen wie KI oder Generative AI oder Automatisierung und Robotics oder um Kollaboration, Microsoft Teams, Copilot etc., wenn ich mich um die nicht kümmern würde, dann bin ich sozusagen, ich sage es immer, da bin ich so ein Rechenzentrums-IT-Leiter, da mache ich halt Technologie, aber trage ich ganz wenig sozusagen zur Weiterentwicklung des Unternehmens bei. Und dieses Adaptieren, ich habe das ja vorher schon gesagt, das ist aus meiner Sicht ein permanenter Prozess. Ich sage immer, eine permanente Reflexion, was ist im Unternehmen los, was ist in der Branche los, was ist in der Technologie los und was kann ich sozusagen weiterentwickeln. Mir fällt ein Beispiel ein, über das ich einfach immer nachdenke. Oder die Spar ICS hat mittlerweile ein eigenes Media-Team. Das heißt, wir haben ein Team aus ich sage einmal, 4, 5 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich eigentlich mit Videoaufnahmen beschäftigt. Also wir haben da begonnen, eigentlich Broadcasts zu machen von Sitzungen in der Corona-Zeit. Mittlerweile produziert das Team den sogenannten Winter-Talk, ein total super Veranstaltung der Interspar, wo man sozusagen bei einem Winzer zu Besuch ist und zu Hause so ein Test oder so ein Probierpaket an Wein sozusagen gemeinsam dann testen kann und auch erläutert kann. Und das produziert ein Spar ICS Media Team. Das heißt, wenn Sie mich jetzt vor 5 Jahren gefragt hätten, ob ich jetzt ein Fernsehteam habe, sage ich, warum? Ich bin ein EDV, oder? Wir haben aber das gesehen, dass das wichtig ist und dass uns das was bringt. Also einerseits zur Unternehmenskommunikation mittlerweile, aber auch als Service, den die ICS fürs Unternehmen bringt. Das ist für mich deswegen so spannend, weil es wirklich was super Ungewöhnliches ist, dass ich als IT so etwas habe, wird aber im Unternehmen super angenommen und wir sind super stolz drauf, dass wir eben sowas wie den Winzertag auch als IT-Service, als Digitalisierungsservice anbieten kann. Und das ist aus meiner Sicht wirklich fast ein bisschen eine grenzwertige Adaption sozusagen der IT, wenn ich mir das anschaue, oder? Und daneben gibt's viele andere Dinge, wo wir einfach sagen, ja, das ist etwas, was wir im Rahmen der digitalen Weiterentwicklung des Unternehmens sehen und dort greifen wir an. Da reden wir über KI, da reden wir aber auch über Analytics, ganz stark jetzt, wie gesagt, auch Automatisierung in der Logistik, aber auch tatsächlich Themen, die den Kunden direkt betreffen, man hat immer oder immer wieder, das an der Kasse ist nicht so besonders lässig, also wie können wir den Konsumenten und dem Unternehmen da weiterhelfen, den Kassiervorgang einfach bequemer zu machen, oder? Und das werde ich nicht nur mit Technologie machen, sondern da muss man wahrscheinlich 2 Tage hinstellen und schauen, wo sind denn da die Pain Points, die der Konsument oder die Kassierkraft hat und wie kann ich da zum Beispiel unterstützen, indem ich einen Scanner für die App installiere und der Kassier und der Kunde sozusagen die App scannen kann, ohne dass der Kassier eigentlich irgendwas macht, oder? Das ist uns auch gut gelungen, finde ich. Und diese Adaptivität gehört aus meiner Sicht dazu. Darum haben wir ja als einer der 3 wichtigen Disziplinen der Spar Strategy-Driven genannt, wo wir sagen, oder Strategie und Vorwärtsentwicklung und die richtigen Dinge zur richtigen Zeit tun. Und ein bisschen Entschlossenheit und ein bisschen Mut und ein bisschen Risiko, Dinge zu tun, die vielleicht nicht normal sind. Das ist auch im Kern unserer Arbeit.
Dann für die Schlussfrage teste ich jetzt Ihre Adaptivität. Sie nehmen wir an, Sie müssten jetzt da mit mir runterfahren, also im vierten Stock sind wir, glaube ich. Ja.
Das ist jetzt
da draußen am Campus, da scheint die Sonne, die Berge Salzburg blicken auf uns und gehen wir jetzt zu den ICS-Menschen und zu den Menschen bei Spar zurück und sie treten jetzt mit mir nach draußen und der letzte Satz von diesem Podcast, den sprechen sie live von ihrer Mannschaft. Was würden Sie in 2, 3 Worten sagen, was so die Motivation für die nächste, 2, 3 Worte, nicht mehr, ja, adaptiv sein, was jetzt die Motivation für die nächsten Tage ist?
Das ist sehr, sehr einfach, weil ich lese es gerade ab. Also wir haben hier das VIA-ICS-Logo an der Wand, meines Büros übrigens. Und da steht ganz oben Strategy-Driven. Und das, finde ich, ist genau das, was wir tun, nämlich wir arbeiten nach vorne. Das heißt, wir haben eine gute Strategie und geben unseren Mitarbeitern auch die Möglichkeit, diese Strategie mitzuentwickeln und letztendlich umzusetzen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist etwas, was ganz oben steht und denke ich, den Kolleginnen und Kollegen auch wirklich einen Sinn gibt, jeden Tag mit uns und für uns zu arbeiten. Also Strategy-Driven ist ein super Motivator und aus meiner Sicht auch eine Komponente, die bedeutet, der Mitarbeiter arbeitet wirklich mit. Es ist nicht nur ein Erfüllungsgehilfe oder ein Umsetzer, sondern der gestaltet mit. Das nächste ist Teamplayer. Das ist etwas, was wir uns ganz, ganz stark auf die Fahnen heften. Sie haben das auch gesagt. Sie haben es fast gespürt, als sie hierher gekommen sind. Die Leute sind irgendwie gut drauf. Wir haben eine lässige Umgebung. Also wir bemühen uns sehr, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns eine super Arbeitsumgebung haben einerseits, aber natürlich auch, dass das Zusammenarbeiten gut funktioniert, ein gutes Verständnis da ist, was in Zeiten wie diesen, wo wir an unterschiedlichen Standorten sind, wirklich schwierig ist, aber hier investieren wir sehr viel, auch ein eigenes Team dafür, das sich um diese ICS-Culture kümmert und wo wir auch sehen, dass das entsprechend was bringt. Und das dritte ist Trusted. Das ist auch für mich ganz entscheidend, dass wir die Dinge, die wir tun oder das, was wir tun, wirklich auch so abliefern und so umsetzen, dass man sich auf uns verlassen kann. Oder wir sind also nicht irgendein Chaotenhaufen, der irgendwelche digitalen Innovationen macht und mit ChatGPT herum experimentiert, sondern wir liefern Dinge, ob die das Unternehmen braucht. Das Unternehmen kann sich auf uns verlassen, die Führung kann sich auf uns verlassen, dass wir die richtigen Strategien und die richtigen Prioritäten haben. Und diese 3 Komponenten machen uns einfach super erfolgreich und, glaube ich, sind ganz sicher die wesentliche Komponente, dass sich die Leute bei uns tatsächlich sehr, sehr gut aufgehoben fühlen und jeden Tag verstehen, dass sie irgendwie an der Gestaltung des Unternehmens einen maßgeblichen Beitrag leisten.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Austrian Roadmap 2050, da ist jetzt kein Schnitt dabei, das war ein optimales Ende. Lieber Herr Granerbittel, danke für dieses Interview. Ja, und noch viel Spaß hier am Campus in der Bichlfeldstraße und am neuen Campus in 1020 Wien.